Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Ich bin Debbie Dobratz und euer Host. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das könnt ihr auch weiterhin tun, denn wir machen, anders als andere Podcasts, keine Sommerpause. Bei uns bekommt ihr wie gewohnt die volle Ladung Sport und die Hintergründe. Und auch für diese Folge sind wir happy, euch jemanden präsentieren zu dürfen, der vor kurzer Zeit eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften eingeheimst hat. Die Rede ist von Sportregion Patenkind und amtierenden deutschen Meister sowie Weltmeister im Parakugelstoßen, Jannis Fischer. Nicht nur einen deutschen Rekord bei den internationalen deutschen Meisterschaften in seiner Heimatstadt Singen, sondern auch mit 11,43 Metern im fünften Versuch Gold bei den Paraleichtathletik-Weltmeisterschaften in Paris. So wie sein Teamkollege Nico Kappel, der ebenfalls schon hier bei uns auf dem heißen Stuhl saß, ist auch Jannis beim VfB unter Vertrag und wird uns heute mitnehmen auf der Reise zu WM Gold und dem Weg nach Paris zu den Paralympischen Spielen vom 28. August bis 8. September im kommenden Jahr. Herzlich willkommen, Jannis.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du gekommen bist, so kurz nach deinem WM Gold. Erzähl uns doch mal, wie das war in Paris.
Ja, also ja, ich bin jetzt Weltmeister und kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig glauben. Ich habe jetzt die letzten Wochen auch erstmal gebraucht, um das so ein bisschen zu realisieren. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich bin einfach der Beste der Welt von den Kugelstoßern und allein wenn man das schon hört, ist irgendwie, ja, man kann es irgendwie gar nicht so richtig glauben.
Das ist jetzt schon, du bist ja jetzt quasi schon hier wieder zu Hause, aber was war denn das in Paris für ein Gefühl, im vorletzten Versuch die weiteste Kugel zu stoßen und dann Gold mit nach Hause nehmen zu können?
Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich hatte ja so ein bisschen Schwierigkeiten, in den Wettkampf reinzukommen. Das Einstoßen lief eigentlich richtig gut so, denn im ersten Versuch, da wurde ich so ein bisschen nervös und ja, irgendwie die Kugel ist dann auch nur unter 10 Meter geflogen und ich habe den dann ungültig gemacht und danach dachte ich mir so, oh je, wieso hast du das eigentlich gemacht? Weil bei uns ist es ja so, wenn du die ersten drei Versuche ungültig gemacht hättest, dann wäre ich schon nach den ersten drei wäre ich raus gewesen sozusagen, ja, weil ich nicht unter den besten acht gewesen wäre. Das heißt, im zweiten Versuch habe ich dann so ein bisschen so einen Sicherheitsstoß gemacht, habe ich meinem Trainer auch dann nach dem Stoß gesagt. Ja, der war dann irgendwie, ich glaube 10:30 oder so. Und ja, als ich zu meinem Trainer dann gesagt habe, ja, das war ein Sicherheitsstoß, meinte er so, was machst du und so. Und dann, ja, im dritten da konnte ich mich so ein bisschen so beruhigen von dem Ganzen und dann konnte ich so in den Wettkampf einsteigen mit einer soliden Weite und ja, im fünften, ich wusste, dass der Stoß gut war und ich habe dann einfach nur noch auf die Anzeige danach geguckt, wo steht, welche Platzierung man gerade hatte. In dem Moment war ich ja auf Bronzekurs und ja, als dann auf einmal da stand Rank One und mit einer mega Weite, also mit einem neuen deutschen Rekord wieder und das war, also für die Weltmeisterschaft war das auch der Championship-Rekord,
ja,
mit 11,43, denn also ja, ich habe mich einfach so mega gefreut und eigentlich bin ich ja immer so ein bisschen der ruhige Typ so und freue mich oder kann nicht so meine Emotionen rauslassen, ja, so beim Wettkampf. Und da war es echt das erste Mal so, dass ich einfach alles rauslassen konnte, mich mega gefreut habe und so. Und ja, ich bin einfach mega happy.
Der Nico, dein Teamkollege, der Nico Kappel, der wusste das schon.
Was wusste er schon?
Er hat gesagt, auf der Tribüne, kurz vor deinem fünften Versuch, sagte er, den muss ich filmen, der wird's.
Achso, ja, das hat er mir nach dem Wettkampf auch irgendwie gesagt, dass er, oder irgendwie, er hat zu Lara gesagt, also zu unserer niederländischen Trainingskollegin, irgendwie, ja, der fünfte wird's, jetzt muss er den aufnehmen. Irgendwie, davor hat er noch keinen aufgenommen, ja, und es war einfach der fünfte, also das war auch mega lustiger Zufall. So.
Ja, voll, oder? Und ja, also unfassbar, dass es der dann auch geworden, ja, ist. Du warst bei diesen Paraweltmeisterschaften in Paris Fahnenträger für das Team Deutschland Paralympics. Hat dir das besonderen Aufwind gegeben?
Genau, also ich bin ja auch früher angereist, ohne meine anderen Trainingskollegen, also ohne Nico und Peter. Und ja, ich war dann auch bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger am Start und das hat mich einfach mega gefreut, dass ich die Fahne tragen durfte. Das war eine riesen Ehre für mich und ja, ich glaube, das hat mir nochmal so eine gewisse Motivation gegeben für den Wettkampf, weil ja, das ist einfach ein mega Gefühl, auch da im Stadion einlaufen zu dürfen von einem, also es war auch mega schön, dass da viele Leute da waren so und ja, wie gesagt, ich glaube, das hat mir nochmal so ein bisschen Energie für den Wettkampf dann auch gegeben.
Wie war es denn beim Wettkampf selber? Du hast gerade schon erzählt, ihr habt insgesamt 6 Versuche. Das kann sich natürlich auch ein bisschen ziehen, oder? Was machst du denn da dann zwischendurch? Wie bleibt man da warm? Wie hält man sich fokussiert?
Ja, also das stimmt, das kann sich schon ziehen, so in den ersten 3 Versuchen, weil da sind ja noch, also da kann es ja sein, dass ihr irgendwie zu 12 Teilnehmer sind so. Und ja, ich versuche da einfach dann immer mich also ruhig zu bleiben und eben zwischen den Stößen dann auch ein paar Imitationen zu machen, dass ich eben die Technik noch drin habe und so. Ja, und das muss dann reichen.
Hörst du zwischendrin auch Musik? Hörst du dir auch so richtig was auf die Ohren dann teilweise?
Also während dem Wettkampf, da geht es ja gar nicht, ja. Weil vor dem Wettkampf muss man elektronische Geräte und so abgeben, also Handy und Earpods oder so. Mhm. Das darf man gar nicht mit in den Wettkampf reinnehmen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja, ich kann mir vorstellen, also weiß nicht, die wollen wahrscheinlich nicht irgendwie vielleicht, dass man mit jemandem kommuniziert übers Handy oder so, aber...
Ah, du meinst, dass man jemandem sagt, ja, dass man jetzt extra an kurzen
ja,
Stößen...
Ja, irgendwie so, also ich
dass
weiß,
es da keine kriminellen
grad,
Energien
gesagt,
gibt oder sowas.
Ich habe da gerade ehrlich gesagt keine genaue Erklärung dazu, auf jeden Fall muss man die abgeben und ja, im Wettkampf ist es dann halt nicht möglich, irgendwie nochmal Musik zu hören, das macht man dann vor dem Wettkampf im Warm-up, also da höre ich dann auch immer Musik. So.
Was hörst du dann?
Jetzt habe ich Travis Scott gehört vor dem Wettkampf. Ja, das ist auch irgendwie so ein gewisses Ritual jetzt geworden, weil irgendwie immer als ich das gehört habe vor dem Wettkampf, lief es dann auch gut so. Aber ja, ich glaube nicht so dran an die Rituale, dass
ich glaube, ich muss das mal kurz aufklären. Ich habe den Janis im Vorgespräch gefragt, ob er dann irgendwelche Rituale hat, die er vor dem Wettkampf macht. Und da hat er erzählt, nein, ich glaube da auch nicht dran, nein. Und jetzt kommt es doch raus, dass er, deswegen müssen wir gerade so lachen, dass er doch ein Ritual hat. Also Travis Scott ist ein Ritual.
Ja, also in Singen bei den deutschen Meisterschaften, da habe ich das auch schon also vorm Wettkampf gehört und ja, Singen, das lief ja richtig gut bei mir. Ich wurde das erste Mal deutscher Meister mit einem neuen deutschen Rekord auch und ja, ich meine, wenn man dann immer irgendwie eine gewisse Sache tut so vorm Wettkampf und dann merkt irgendwie im Wettkampf, dass es gut läuft, so, dann denkt man, aha, man muss das beim nächsten Wettkampf wieder machen und so. Dass es wieder gut läuft, ja, und so ist es dann halt, so fängt es
so
dann an.
So wie mit den Glücksunterhosen, glaube ich.
Ja, das habe ich, also Glücksunterhosen habe ich nicht, aber ja,
bei mir gibt es
dann andere Dinge. Ja, genau, zum Beispiel das Essen, Pasta vorm Wettkampf, das ist bei mir immer sehr wichtig, ja, dass man eben genug Kohlenhydrate vorm Wettkampf zu sich nimmt und dann die gewisse Energie auch bekommt, aber... Ja, wenn jetzt der Wettkampf am Morgen oder so ist, da esse ich dann auch keine Pasta. Aber
keine
jetzt,
Pasta zum Frühstück.
Nee, aber ich kann mich erinnern an Tokio. Da vor dem Wettkampf, da war ich auch sehr früh dran. Da gibt es ja diese riesen Cafeteria immer bei den Paralympischen Spielen, ja, wo es alles zu essen gibt, zu jeder Uhrzeit so. Und ja, da habe ich dann an dem Tag auch Pasta zum Frühstück gegessen. Aber ja, ehrlich gesagt, konnte ich da am Morgen noch nicht so viel Pasta essen, weil ja... Irgendwie geht es so früh am Morgen noch nicht.
War das dann richtig, also richtige in Anführungsstrichen Pasta oder war das so eine japanische Nudelsuppe?
Nee, das war richtige Pasta. Also in dieser Cafeteria, da, die ist ja riesengroß, da gibt es gefühlt alles zum Essen. Da kann man von Italienisch, Indisch bis Chinesisch, da gibt es alles. Also, und ja, wie gesagt, da kann man zu jeder Uhrzeit alles essen und ja, das Essen ist ja dann auch warm und so.
Wenn du jetzt während dem Wettkampf keine Musik hören kannst, darfst, würde sich vielleicht auch nicht so anbieten, weil wie war denn die Stimmung im Stadion in Paris?
Ja, also bei meinem Wettkampf leider noch nicht so gut, aber ja, ich muss dazu sagen, meine Familie war im Stadion und ja, meine zwei besten Freunde waren auch da und ja, ich meine, da müssen denn nicht so viele Zuschauer da sein, um jetzt gute Stimmung zu machen. Ich meine, das reicht denn, wenn irgendwie nahestehende Personen von dir da sind und dich anfeuern, also das hat mir dann schon gereicht so.
Und dann braucht man auch keine Musik mehr.
Nee, nee. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie so der Typ, der schon so Zuschauer braucht. Und wenn gute Stimmung ist, dass es dann auch besser läuft bei mir. Weil, also wir haben ja eigentlich immer, oder ich habe jetzt, wir sind jetzt letztes Jahr das erste Mal gestartet in Biberach. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, der Vollmer Cup. Das ist so ein Kugelschuss-Meeting in Biberach mitten auf dem Marktplatz und ja, der ist dann auch immer voll mit Leuten so und ich glaube 2000 Leute oder so sind da immer und wenn die da alle klatschen und so, das ist eine Mega-Stimmung. Ich finde, das gibt dann nochmal so einen extra Push beim Stoßen.
Eine Mega-Stimmung gab es bestimmt auch in Singen bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Du hast sie schon erwähnt, dein Heimwettkampf quasi dieses Jahr und du hast ihn ziemlich gerockt, du bist deutscher Meister geworden. Wie war das?
Ja, genau. Ich bin ja aus Singen oder ich bin in Singen geboren und dieses Jahr waren da die deutschen Meisterschaften und ja, ich bin einfach mega happy, dass ich da so eine Leistung abrufen konnte. Weil bei mir war es jetzt diese Saison auch so, dass es, also am Anfang hatte ich einen richtig guten Einstieg so und habe dann auch das erste Mal wieder in Utrecht am Anfang von meiner Saison über 11 Meter gestoßen. Und ja, nach dem Wettkampf dann in Utrecht, da ging es so ein bisschen bergab bei mir mit der Leistung. Da habe ich dann mehrere Wettkämpfe irgendwie gehabt mit 10,50 oder so. Also jetzt nicht so eine gute Weite. Und wir haben ja dann technisch auch ein bisschen was umgestellt beim Stoßen im Training. Und dann in Singen wieder zu sehen, dass es doch läuft so und so kurz vor der WM sozusagen die Generalprobe, dass die gut lief.
Das deutsche Rekord immerhin.
Ja, mit deutschem Rekord. Also das hat mich dann schon auch sehr gefreut, muss ich sagen.
Wieso war denn das eine internationale deutsche Meisterschaft?
Ja, internationale deutsche Meisterschaft ist es, weil da starten auch immer Leute aus anderen Ländern so. Und dieses Jahr war jetzt zum Beispiel auch bei uns unsere Trainingskollegin dabei, die aus Niederlande kommt. Und ja, da starten dann eben nicht nur deutsche Athleten, sondern einfach international auch.
Fließt es dann mit in die Wertung ein oder starten die außerhalb Konkurrenz?
Ja, das war mir vor der Meisterschaft irgendwie auch noch nicht so bewusst, dass es mit in die Wertung einfließt, weil unsere Trainingskollegin, die ist da dann einfach deutsche Meisterin geworden.
Ist ja witzig.
Das war mir vor dem Wettkampf irgendwie noch gar nicht so bewusst, dass das geht. Aber ja, sie ist jetzt niederländische Meisterin und deutsche Meisterin geworden. Also ja, gut zu wissen.
Ja. der Nico, der ist Zweiter geworden in seiner Startklasse.
Genau.
Schickst du den jetzt in Rente?
Ja, nee, also das wird jedes Jahr wahrscheinlich wieder spannend werden zwischen uns, weil wir, wenn wir so Leistungen wie dieses Jahr abrufen können, dann wird es immer mega knapp zwischen uns, aber ja, dieses Jahr hat's mal für mich gereicht. Bei den deutschen Meisterschaften ist es ja immer so, da vergleichen die nicht die Weiten, sondern da werden die Weiten in Punkte, also in so ein Punktesystem umgerechnet und dann werden die Punkte eben verglichen. Und das ist eigentlich so, dass so Weltrekord sind 1000 Punkte und das wird dann eben, die Weiten werden dann halt in die Punkte umgerechnet und das wird dann halt verglichen.
Hat das was damit zu tun, dass Sie bei den deutschen Meisterschaften versuchen, nicht diese Startklassen zu nutzen wie bei den Paralympischen Spielen?
Ja, also da gibt es schon noch bei den deutschen Meisterschaften die Startklassen, aber wie gesagt, da werden halt die ganzen Weiten in die Punkte umgerechnet, sodass alle Startklassen gegeneinander starten sozusagen, weil Nico und ich sind ja nicht in derselben Startklasse,
richtig.
Da gibt es ja zwei Startklassen bei uns und das wird dann halt umgerechnet.
Ja, während des Wettkampfs startet ihr aber schon jeder in seine Startklasse dann?
Oder? Ja, ja, ja.
Also, wir starten, es sind zwei verschiedene Wettkämpfe, richtig?
Ja, nein, nee, wir starten alle in demselben Wettkampf.
Am selben Tag, zur selben Zeit?
Genau. Und nach dem Wettkampf wird das eben alles umgerechnet und dann wird entschieden halt, wer die meisten Punkte hat und dann wird halt klar, wer deutscher Meister ist.
Bei den Weltmeisterschaften in Paris war das jetzt aber nicht so.
Nee, in Paris, da ist ja international und da startet jeder in seiner Startklasse gegen nur Athleten aus eben seiner Startklasse. Also ich starte jetzt nur gegen Leute, die in der F40 Startklasse sind und Nico nur in der F41.
Kannst du die beiden Startklassen mal ein bisschen für uns erklären?
Ja, also bei uns, die zwei Startklassen, die sind abhängig von der Größe. Und meine Startklasse geht eben bis 1,30 und Nikos Startklasse bis 1,45. Also das ist größenabhängig.
Darf ich fragen, wie groß du bist?
Ich bin 1,27. Also gerade zur oberen Grenze von der F40 Startklasse. Ja, genau.
Wie groß sind deine Mitstreiter? Sind die dann tendenziell eher kleiner oder?
Also genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die sind, aber jetzt immer so vom Sehen, man steht ja auch immer so nebeneinander und so und da sind wir dann immer so, würde ich sagen, ungefähr gleich groß.
Also ist schon, dass es eine Chancengleichheit
ja,
ist.
Ja,
genau. Weil das ist ja ein speziell großes Thema, gerade im paralympischen Bereich, dass diese Chancengleichheit gewährleistet ist.
Ja, das ist manchmal ein bisschen ein Problem mit der Klassifizierung. Aber jetzt bei uns Kleinwüchsigen würde ich eher sagen, dass es weniger ein Problem ist. Jetzt eher in so Startklassen wie bei den Sehbehinderten da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, die zu klassifizieren, weil ja, also ich weiß auch nicht genau, wie das da abläuft, aber man muss halt so gewisse Sehtests machen und so. Und ja, da stelle ich mir das manchmal.
Aber das noch in Prozente eingeteilt.
Ja, wie viel ja noch genau. Sehen kann. Da gibt es drei Startklassen und eine Startklasse sieht halt gar nichts und die eine sieht halt mehr. Und ja, irgendwie mit Sehtests wird es da gemacht, aber ich weiß nicht genau, wie die Klassen.
Das war aber auch ein echt großer Aufwand vorher, oder?
Ja, und ich stelle mir das auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig vor, so, das zu klassifizieren.
Aber das und dann auch vielleicht stellenweise ein bisschen nervig für den Sportler vor dem Wettkampf, da noch irgendwelche Klassifizierungen
ja, über vor dem Wettkampf,
also vor dem
Wettkampf ist es ja nicht, also die Klassifizierungen finden meistens irgendwie eine Zeit vorher statt oder so und ist ja auch so, dass du nicht vor jedem Wettkampf klassifiziert werden musst. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Sehbehinderten ist, bei denen ist glaube ich so, dass die irgendwie alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre zumindest klassifiziert werden müssen, weil es kann ja sein, dass irgendwie das
sich noch was ändert vielleicht.
Das Sehvermögen irgendwie verbessert hat oder verschlechtert hat. Und ja, bei uns Kleinwüchsigen ist es halt so, dass wir einmal klassifiziert werden, wenn wir 18 sind und dann halt nie wieder, weil man sagt, so mit 18 ist man ausgewachsen halt und ja, bei den anderen Stadtklassen ist es halt ein bisschen anders.
Du nimmst jetzt aus Paris schon ganz schön viel Aufwand mit für nach Paris, oder?
Viel war Aufwand?
Das Aufwind?
Achso, Aufwind. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das jetzt, die WM, so ein bisschen als Warm-up oder so Generalprobe für nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr sind ja die Paralympischen Spiele auch wieder in Paris. Und dass ich jetzt da mit so einem Ergebnis rausgehe, das hätte ich auch nicht gedacht. Und das gibt mir auf jeden Fall nochmal mehr Motivation für nächstes Jahr und auch eine gewisse Energie.
Du hast dich aber über die letzten paar Jahre auch schon deutlich gesteigert. Du bist 2021 Dritter geworden bei der Europameisterschaft?
Genau, 2021 bin ich Dritter geworden bei der Europameisterschaft und bei den Paralympischen Spielen bin ich Sechster geworden. Und ja, in dem Jahr habe ich das Abitur in Singen noch gemacht und danach habe ich ja einen BUFDI oder einen BFD, Bundesfreiwilligendienst, am OSP ein Jahr lang gemacht.
Ah, da bist du quasi schon dann nach Stuttgart gekommen.
Genau, also nach Tokio bin ich dann umgezogen von Singen, oder nicht von Singen, von Mühlhausen-Ehingen nach Stuttgart an OSP ins Wohnheim. Und ja, das war dann so die perfekte Möglichkeit, halt sich komplett so aufs Training so zu fokussieren, weil das BFD wurde halt auch perfekt dann abgestimmt im Training. Und ja, das hat man dann, denke ich, auch gesehen in 2022, dass sich das ausgezahlt hat.
Du hast bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2021 schon teilgenommen. Die waren allerdings ein bisschen anders als sonst. Wie sehr freust du dich jetzt auf die Paralympischen Spiele in Paris? Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass es bei uns in Anführungsstrichen so nah stattfindet, statt jetzt Tokio, was so extrem weit weg ist.
Ja, das ist natürlich mega. Und ja, es war natürlich damals ein bisschen schade in Tokio, dass zu der Zeit gerade Corona war. Ja, das war alles ein bisschen anders. Wir haben ja davor noch ein Vorbereitungscamp bei Nagasaki in Shimabara gemacht. Und da waren, also die Japaner sind da auch ein bisschen strenger mit umgegangen, wie wir Deutschen, würde ich mal sagen. Und ja, man war halt gefühlt schon ein bisschen eingesperrt so. Hat jetzt nicht so viel gesehen von dem Land auch. Und natürlich dann in Tokio im Paralympischen oder im Olympischen Dorf hatte man natürlich auch nicht so den Austausch mit den anderen Nationen, wie man jetzt von Erzählungen immer hört, von den anderen Athleten, die schon mal bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen waren, was die da immer erzählt haben. Das konnte halt leider nicht so stattfinden in Tokio und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass jetzt nächstes Jahr mal Paralympische Spiele stattfinden ohne Corona und dass das alles drum und dran da gar nicht mehr ist so.
Neben deinem eigenen Wettkampf, was würdest du denn bei den Paralympischen Spielen in Tokio gerne für andere Wettkämpfe angucken?
Ja, auf jeden Fall von meinen Trainingskollegen die Wettkämpfe, also von Nico den Wettkampf und von Lara. Und ja, natürlich von dem deutschen Team auch. Ich versuche dann natürlich die meisten Wettkämpfe auch anzuschauen und die Teamkollegen anzufeuern, weil das halt doch immer irgendwie, es freut einen irgendwie immer, wenn man so die Wettkämpfe von Leuten gucken kann, die man einfach so kennt. Und ich versuche, die alle dann anzufeuern auch.
Dann nicht nur Leichtathletik, sondern vielleicht auch andere? Mal Wassersportarten?
Ja, stimmt, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Ich bin gerade noch voll bei der WM.
Von dem Leichtathletik-Tunnel.
Ja, von dem Leichtathletik-Tunnel, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall schon mal spannend, irgendwie auch andere Sportarten zu gucken. Vielleicht auch schwimmen oder so. Also da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich da auch noch andere Sportarten angucken kann. Oder zum Beispiel Rollstuhlbasketball. Finde ich auch mal spannend, das anzuschauen. In so einem Stadion. Also ja, gibt es bestimmt einiges, das man da mal gucken könnte.
Bist du denn jetzt automatisch für Paris nächstes Jahr qualifiziert als amtierender Weltmeister?
Ja, also ich bin automatisch qualifiziert für Paris nächstes Jahr. Normal muss man ja immer noch eine Norm stoßen und so, aber da weiß ich jetzt gar nicht, wie hoch die bei mir jetzt ist, aber ja, die wird jetzt nicht höher sein als die Weite, die ich jetzt bei der WM gestoßen habe, also ja, ich freue mich.
Habt ihr euch schon einen Schlachtplan überlegt für das kommende Jahr? Ich meine, es geht ja jetzt, so ein Jahr vergeht ziemlich schnell.
Puh, nee, also So einen richtigen Plan haben wir uns noch nicht überlegt, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir ans Training so rangehen wie dieses Jahr auch. Und man hat ja gesehen, dass es so dann funktionieren kann. Und nächstes Jahr ist ja bei uns noch eine WM angedacht im Mai. Das ist also sehr früh in Kobe in Japan. Das wird dann mal spannend, mal zu sehen, wie das wird, so früh in so einen Höhepunkt zu haben und ist leider ein bisschen schade, dass die WM nächstes Jahr ist, weil eigentlich hätte die ja letztes Jahr stattfinden sollen, aber ja, aufgrund Corona da die Japaner ein bisschen strenger umgegangen sind mit Corona, haben die gesagt, dass sie es nochmal verschieben auf nächstes Jahr dann.
Wie schwierig wird es für euch, für dich, deine Trainingskollegen, dein Trainer sein, auf dieses Highlight im Mai hin zu trainieren und dann nochmal im Spätsommer absolut fit zu sein?
Ja, ich denke, für nächstes Jahr ist das größte Ziel auf jeden Fall die Paralympics. Das heißt, auch, also es wird dann nicht so der Fokus gelegt auf die WM nächstes Jahr, sondern eher halt auf die Paralympics in Paris. Und ja, da werden wir jetzt halt auch mal uns noch zusammensetzen müssen und gucken, wie wir das dann machen im Training und so. Genau.
Dein Trainer beim VfB Stuttgart ist Peter Salzer. Ich meine, gelesen zu haben, dass er ein besonderer Mensch ist, ein besonderer Trainer. Ihn zeichnen gewisse Dinge aus. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer dein Trainer ist?
Ja, also Peter Salzer ist, also er kennt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, ist einer der besten Kugelstoßer oder Kugelstoßtrainer in Deutschland. Und er hat ja jetzt, ich weiß nicht genau, wann es war, ich glaube 2014 oder so, hat er Nico aufgenommen in seine Trainingsgruppe und somit den ersten Kleinwüchsigen eben in seine Trainingsgruppe aufgenommen. Und ja, damit hat er jetzt halt eben schon mega viel Erfahrung so gesammelt mit ihm. Und ja, jetzt sind wir mittlerweile, ich glaube, 4 Paraleichtathleten oder halt Kugelstoßer bei ihm. Und ja, es ist einfach, bin mega dankbar dafür, dass er uns alle trainiert und ja, er macht einen richtig guten Job.
Für Peter Salzer ist diese ganze Thematik um Inklusion und Integration ein unglaublich großes Thema und ein wichtiges Thema. Inwieweit hat dich persönlich das auch in deinem Leben schon so begleitet, dass das die ganze Themen, diese Themen, die da mitschwingen, Inklusion, Diskriminierung, wie bist du damit umgegangen in der Vergangenheit?
Ja, also
kam es bei dir überhaupt vor?
Ja, also erstmal auf Peter Salz, also unsere Trainingsgruppe, wir machen ja gar keinen Unterschied mehr hier, ob man irgendwie eine Behinderung hat oder nicht. Ja. Das ist alles irgendwie so selbstverständlich bei uns. Ja. Wir sind alle einfach Athleten. Und das finde ich das Tolle daran, irgendwie, dass man irgendwie keinen Unterschied mehr macht. Weil, ja, irgendwie muss man das ja auch nicht. Wir haben alle irgendwie was wir nicht so gut können. Mein Trainer sagt auch immer, nennt die olympischen Athleten auch immer weniger Behinderte. Also,
das habe ich gelesen, das war echt richtig cool.
Ja, ich finde es auch irgendwie richtig gut, dass er das immer sagt, weil irgendwie stimmt es ja auch. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und wir machen da gar keinen Unterschied und ich finde es mega toll.
Dieses ganze Thema um Integration und Inklusion und sowas ist unglaublich wichtig, speziell auch für junge Leute in der Schule, auch im Kindergarten gibt es das immer wieder. Es gibt mittlerweile Inklusionsfachkräfte, die sich extra dafür weiterbilden. Wie war das damals bei dir, als du noch kleiner warst, jünger warst? Hast du da was wahrgenommen, dass dieses ganze Thema Inklusion damals schon so groß war oder war das da noch nicht?
Ja, also als Kind, da hat man das ja noch nicht so richtig wahrgenommen, dass man irgendwie anders ist, aber im Kindergarten oder in der Grundschule hat man das ja dann schon irgendwann so gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und ja, auf dem Gymnasium, 5. bis 7. Klasse, da gab es dann auch mal so eine Zeit, die nicht so einfach war. Aber ich würde sagen, da war die Klasse halt allgemein nicht so einfach, weil da gab es schon immer dann so Hänseleien auch und so, aber jetzt nicht nur speziell auf mich bezogen, sondern da gab es dann auch zum Beispiel einen Dickeren oder so und den hat es dann auch getroffen. Also das war damals dann nicht so einfach, aber ich finde, so im Alltag sind wir Kleinwüchsigen schon irgendwie relativ gut integriert so. Aber klar, wenn man dann manchmal irgendwie durch die Stadt läuft oder so, da gibt es dann schon den einen oder anderen Moment, wo man merkt, dass man irgendwie anders ist, jetzt zum Beispiel, wenn halt Kinder gucken oder so, aber ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, weil es ist einfach so, wenn man halt noch so ein kleines Kind ist oder so, da Ja, da weiß man halt noch nicht so richtig, was hat der jetzt oder wieso ist der jetzt so klein.
Hat man noch nicht alles gesehen.
Oder wieso hat er jetzt schon Bart und ist so klein. Also ja, aber ja, so allgemein finde ich, in Deutschland ist es schon in einer relativ guten Entwicklung. Und ja, aber wie gesagt, wir sind damit noch nicht am Ende und ja, es kann auch besser werden.
Hast du aus dieser Zeit in der Schule oder generell da für dich auch Stärke rausgezogen, die du jetzt, die dich jetzt als Person und als Sportler ausmacht?
Puh, also schwierige Frage, aber ich denke schon, dass ich irgendwie eine gewisse Stärke da rausgenommen habe. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, dass mich das irgendwie jetzt geprägt hat heute. Und ja, aber jetzt, wie genau mich das geprägt hat, kann ich im Moment jetzt nicht so genau sagen.
Das macht gar nichts. Was würdest du denn sagen, was dich als Person oder dich als Sportler ausmacht? Was sind für dich Dinge, die wichtig sind?
Ja, also ich will auf jeden Fall so in gewissermaßen als Vorbild fungieren für jüngere Menschen, allgemein jetzt auch für Menschen mit Behinderung. Dass es eben, also ich möchte ihnen zeigen, dass es halt möglich ist, auch Sport zu machen und sie motivieren, Sport zu machen, weil das so wichtig ist, eben auch für die Gemeinschaft und so. Und wie gesagt, ich möchte einfach Vorbild für die jüngeren Menschen sein und sie motivieren, Sport zu machen.
Das hast du ja relativ früh angefangen mit Sport machen? Du warst aber nicht von Anfang an Kugelstoßer.
Nee, genau. Also ich habe in meinem Leben, würde ich sagen, schon immer Sport gemacht. Also ich war schon immer sportlich. Ja, als ich ganz klein war, da habe ich mal für eine gewisse Zeit Handball gespielt, aber das war jetzt nicht so lang. Und dann habe ich Karate gemacht und während ich Karate gemacht habe, habe ich auch noch Fußball gespielt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, Fußball habe ich so die längste Zeit gemacht denn auch. Und ja, aber irgendwann war das leider auch so, dass man halt Fußball gespielt hat mit Menschen, die einfach doppelt so groß sind wie du. Und
du meinst wenig Behinderte.
Wenig Behinderte, genau. Weil wenn man mit weniger Behinderten Fußball gespielt hat, dass man dann einfach irgendwann gemerkt hat, ja, man muss irgendwie 4 Schritte machen und der macht 1 Schritt. Also das hat dann auch irgendwann halt nicht mehr so gut gepasst. Dann habe ich mich auch ein paar Mal so zurückstufen lassen von der Jugend her, aber da war es dann halt auch irgendwann so vom Alter her, dass du irgendwie mit irgendwie 4, 5 Jahre jüngeren Leuten Fußball spielst und ja, das passt dann halt auch irgendwann vom Alter nicht mehr. Und ja, bei uns Kleinwüchsigen, da gibt es ja auch die World Dwarf Games, die finden alle 4 Jahre statt und da konnte ich dann 2017 habe ich da das erste Mal mitgemacht. Da haben wir auch
direkt erfolgreich.
Ja, genau, genau. Aber ich möchte noch sagen, dass wir da eben so das erste Mal so eine deutsche Mannschaft zustande bekommen haben.
Ja.
Weil die Jahre davor, da gab es noch nicht so wirklich ein deutsches Team. Mhm. Und das war eben das Tolle dann an 2017. Und ja, da habe ich dann eben auch beim Fußball mitgemacht. Also kurz zur Erklärung, World Dwarf Games sind so sozusagen so Weltkleinwuchsspiele, wo sich halt die Kleinwüchsigen sozusagen auf Augenhöhe messen können. Mhm. Genau, und da gibt es die verschiedensten Sportarten. Das geht von Fußball zu Boccia, Leichtathletik, also da gibt es eigentlich alles. Und ich habe damals eben Fußball mitgemacht. Und ja, es waren unsere ersten World Dwarf Games und waren direkt erfolgreich und wurden Weltmeister.
Und das in Kanada, gell?
In Kanada war das. Und ja, dieses Jahr finden die in Köln statt.
Ach was?
Ja, jetzt im August ist es, glaube ich, finden die in Köln statt, ja.
Gehst du da hin?
Ja, also ich weiß noch nicht sicher, ob ich hingehe, aber ich denke, also ich wollte mal als Zuschauer hingehen.
Ja.
Jetzt so als Fußballspieler werde ich da nicht hingehen diesmal, aber ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie so als Zuschauer hingehen kann und dann sehe ich mal die alten Gesichter wieder.
Das war 2017?
Genau, 2017. Das war eigentlich ein Jahr, bevor ich mit Leichtathletik angefangen habe. weil also durch die World Dwarf Games ist dieses Ganze so ein bisschen entstanden, dass ich überhaupt zu Leichtathletik gekommen bin, weil ja nach den World Dwarf Games bin ich dann mal zu so einer Ehrung eingeladen worden in Singen. Ja. Und da hat mich dann eben ein Paraleichtathletik-Trainer, der Oswald Ammon, angesprochen, ob ich nicht mal Kugelstoßen und Diskus ausprobieren möchte. Und ja, so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich dann mal da zum Probetraining gegangen bin und eben Diskus werfen und Kugelstoßen gemacht habe. Und ja, am Anfang hatte ich dann noch gar nicht so den Gedanken irgendwie von Leistungssport oder so, sondern habe einfach so einen neuen Sport für mich wieder gesucht und eben dann auch gefunden. Und ja, nach einer Zeit hat man dann eben irgendwie auch so Talent in mir gesehen. Und irgendwann bin ich dann halt auch mal ich habe den Peter Salzer mal oder mit Nico darüber geredet, ob ich nicht mal nach Stuttgart kommen könnte. Und so hat es dann eben auch in Stuttgart angefangen, dass ich da am Anfang einmal im Monat hingefahren bin zum Training und ja eben von Peter dann trainiert wurde.
Das heißt, am Anfang warst du noch beim Sportverein in Singen.
Genau, da war ich noch beim STTV Singen und ja, dann erst 2021 nach den Paralympischen Spielen, dann bin ich zum VfB gewechselt.
Wie war das da, zum VfB zu wechseln?
Ja, das war irgendwie auch so komplett surreal irgendwie für mich. Also ja, Nico war ja damals schon beim VfB, aber dann Peter meinte dann irgendwie in dem Jahr auch, ich glaube nach Tokio war es dann halt, ja, was meinst du denn, wie wäre es denn, wenn du zum VfB gehen würdest und so. Und ich erstmal so, hey, also das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die mich aufnehmen würden oder irgendwie so auf die Art. Also ja, ich war dann mega happy, dass ich da wechseln konnte. Und ja, ich meine, die Nico war ja jetzt der erste Paraleichtathlet, der zum VfB gewechselt ist. Und in dem Jahr sind dann eben, also nicht nur ich zum VfB gewechselt, sondern noch zwei andere Paraleichtathleten. Also VfB Stuttgart hat jetzt insgesamt 5 Paraleichtathleten. Also in dem Jahr waren es 4, aber jetzt sind wir zu 5, genau.
Was bedeutet das für dich, dass der VfB da so ambitioniert ist, auch tatsächlich eine Paraleichtathletik-Abteilung zu bilden, größer zu machen?
Ja, mich freut das riesig und was mich auch umso mehr freut, ist, dass der VfB da auch irgendwie gar nicht so eine Unterscheidung macht zwischen Para und Nicht-Para, sondern das ist auch, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, in unserer Trainingsgruppe, dass man da halt einfach keine Unterschiede macht. Und ja, ich finde, das ist eine mega gute Lösung.
Jetzt bist du in Stuttgart, jetzt bist du beim VfB und jetzt studierst du aber nebenher auch noch hier in Stuttgart.
Genau, ich habe jetzt nach meinem Bundesfreiwilligendienst habe ich 2022 ein Studium angefangen als Informatiker an der HFT Stuttgart und ja, habe jetzt auch vor ein paar Wochen die letzten Prüfungen geschrieben. Das heißt, also ich habe jetzt
sommerfrei.
Ja, sommerfrei, passend denn zur Saisonpause auch und ja, es gefällt mir.
Wie geht es mit Training und dann noch nebenher studieren? Wie viel studierst du Vollzeit oder hast du von vornherein gesagt, du machst Teilzeit? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, also ich studiere nicht Vollzeit. Ja. Ich habe ja am OSP auch einen Laufbahnberater, der mich neben dem Studium halt unterstützt und mir bei der Planung ein bisschen hilft. Oder jetzt zum Beispiel mit Klausuren, wenn ich da zum Beispiel jetzt eine Klausur habe, während einem Wettkampf oder so, dass man halt dann irgendwie guckt nach einer Lösung, so ob man die nicht irgendwie nachschreiben kann oder irgendwie früher schreiben kann. So war es jetzt auch eben bei der WM. Also die WM lag eigentlich mitten im Prüfungszeitraum.
In der Prüfung, ja, klar.
Mittendrin.
Ja.
Und ich hätte eigentlich, während ich Wettkampf hatte, hätte ich auch in der Woche noch Prüfung gehabt. Und da hat man dann halt Gott sei Dank eine gute Lösung gefunden, dass man dann eben dem Prüfungsamt so Bescheid gibt, dass ich dann halt, ob man die Prüfung nicht irgendwie vorverlegen kann, also vor meinem Wettkampf, dass ich die da dann alle schon weg habe und dann nichts mehr nach meinem Wettkampf oder während meinem Wettkampf halt habe. Also da findet man dann immer eine gute Lösung.
Das ist ja dann auch fürs Prüfungsamt, wie soll ich sagen, sympathisch, wenn jemand die Prüfung vorziehen will und nicht sie weiter nach hinten schieben möchte, damit er auch Chancengleichheit hat oder dann vielleicht sogar noch mehr oder früher lernen muss als andere, oder?
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt nicht viele Prüfungen geschrieben, das waren jetzt, glaube ich, 3 Prüfungen, die sie vorlegen musste, also für die war das dann auch irgendwie gar kein Problem so. Und also Vollzeitstudium wäre halt einfach nicht möglich als Leistungssportler. Da muss man dann halt immer nach einer Lösung suchen oder sich das selber so einteilen, planen. Wie viel mache ich jetzt dieses Semester, wie viel mache ich nächstes Semester? Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich jetzt nächstes Semester das Grundstudium noch abschließe.
Ja, also die ersten 3 Semester sind Grundstudium?
Nee, die ersten 2.
Ah, okay.
Also, dass ich jetzt halt für die ersten 2 Semester halt 3 Semester gebraucht habe. Dann habe ich eben so gedacht, dass ich nicht im Wintersemester, sondern im Sommersemester 2024, während Paris halt, dass ich da ein Urlaubssemester mache und mich eben voll auf die Paralympischen Spiele konzentrieren kann.
Du bist auch Teil des Team Paris 2024, des OSP in Stuttgart und damit auch Patenkind der Sportregion Stuttgart. Inwieweit bringt dir das was oder hilft dir das, dich komplett auf deinen Sport zu fokussieren?
Ja, das gibt mir auf jeden Fall nochmal eine gewisse finanzielle Unterstützung.
Ja.
Das ist einfach so, da ich kann mich jetzt selbst finanzieren, so auch noch mit dem Geld von der Sporthilfe, und das ist einfach mega, weil meine Eltern müssen da dann gar nichts mehr machen für mich sozusagen. Ich kann da voll mich selbst jetzt, sag ich mal, finanzieren und das bringt mich auf jeden Fall sehr weiter und dadurch kann ich mich halt voll auf den Sport konzentrieren. So.
Ja, es ist ja nicht so einfach, nebenher noch arbeiten zu müssen, das würde ja gar nicht gehen.
Das stimmt, also würde ich jetzt noch irgendwie eine Arbeit nebenher machen, das wäre absolut nicht möglich mit Studium, Sport und dann noch Arbeit, nee, also für Leistungssportler wäre das nicht möglich.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, deinen Laufbahnberater beim OSP. Kannst du uns über den Laufbahnberater ein bisschen was erzählen? Was macht der?
Ja, also der Sascha Mold, der steht mir halt auch immer zur Seite beim Studium so halt.
Ja.
In der Planung, wenn ich halt irgendein Problem habe mit meiner Hochschule oder so, wenn was nicht so funktioniert, dann kann ich mich halt auch an ihn wenden so.
Ja.
Und ja, man kann dann gemeinsam irgendwie nach einer Lösung suchen und so. Und ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch nochmal ein Gespräch mit meinem Laufbahnberater und meinem Studiendekan von meinem Studiengang eben. Und da konnte man dann eben nochmal so drüber reden, jetzt über das Grundstudium und das Hauptstudium, wie das jetzt alles so funktioniert und wie ich das eben neben den Leistungssport gut hinbekommen kann.
Was sind so arbeitstechnisch deine Ziele, wenn du dein Hauptstudium dann, also wenn du jetzt das Grundstudium abschließt und du machst dann das Hauptstudium, bist du Informatiker?
Ja, also genauer gesagt habe ich mir da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, was ich danach machen wollen würde. Aber ich denke mal, dass ich da irgendwas mit IT-Sicherheit machen wollen würde, aber so einen genauen Plan habe ich da noch nicht.
Voll kalt erwischt jetzt, sorry.
Ja, meine Prioritäten liegen gerade eher so auf dem Sport.
Ja.
Also ich habe auch immer mir so gesagt, dass Sport im Moment wichtiger ist als Studium. Aber Studium ist natürlich auch wichtig. Man braucht irgendwie ein zweites Standbein noch so. Und man braucht halt irgendwas, was man noch nach dem Sport oder ich jetzt neben dem Sport halt irgendwie noch machen könnte.
Ja, Paraleichtathletik ist jetzt auch nicht unbedingt Fußball.
Nee, das stimmt, ja.
Leider.
Man braucht halt so seine Sponsoren.
Ja.
Und ja, wenn man die halt hat, dann kann man schon auch gut davon leben. Aber bei mir ist das jetzt halt schon noch so, bei mir ist es noch sehr am Anfang.
Du bist ja auch erst 21.
Genau, ich bin erst 21. Ich habe dann noch nicht so die Sponsoren und so. Aber ja, wenn man die Sponsoren hat und die Unterstützung da ist, dann kann man auf jeden Fall auch als Parasportler davon leben.
Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Sportart zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, das ist eine total stupide Sportart, einfach da eine Kugel ins Gras zu werfen.
Ja,
nee, das da gehört aber einiges mehr zu. Würdest du uns da ein bisschen mitnehmen, auch was Technik und sowas angeht? Ich meine, man kann ja nicht von heute auf morgen vom Fußball zum Kugelstoß ohne Technik, oder?
Ja, das stimmt. Also, man denkt vielleicht als Laie oder so, dass Kugelstoßen manchmal nur irgendwie so das ist, dass man eine Kugel wegschmeißt, so weit wie möglich. Aber da steckt natürlich auch ganz viel Technik dahinter. Mhm. Und vor allem jetzt bei uns die Drehstoßtechnik, die braucht einfach viel Praxis. Also man muss da viel Wiederholung von machen, dass man da halt reinkommt. Und es gibt gefühlt bei jedem Stoß immer irgendeine Kleinigkeit, die man besser machen kann. Ja. Also da kann man immer noch was machen.
Die Drehstoßtechnik ist jetzt diese Technik, die man auch beim Diskus sieht.
Genau.
Richtig, man dreht sich dann drei oder viermal.
Ja, also das ist die Sechsvierteldrehung, also sechs Viertel dreht man sich dann halt so. Und das ist die Technik, die jetzt auch im olympischen Sport ganz vorne mit dabei ist. Also die besten olympischen Sportler, die drehen alle, da tut keiner mehr angleiten. Mhm. Jetzt bei uns im Parabereich, da ist noch ein bisschen anders, da ist es noch nicht so ganz angekommen. Jetzt zum Beispiel in meiner Klasse, da bin ich wir sind, glaube ich, zu zweit jetzt, die drehen, aber die anderen, die haben dann eine andere Technik noch. Also das ist nicht mal den Angleiten, sondern das ist wie so ein rückwärts Anlaufen sozusagen.
Mhm. Mit der Kugel schon im Nacken?
Genau, ja. Die Kugel muss immer im Nacken sein. die machen dann halt auch viel über die Kraft so. Da würde ich jetzt sagen, ich mache da eher über die Technik was, weil meine Kraftwerte sind jetzt noch nicht so stark, würde ich mal behaupten. Und da ist die Drehstoßtechnik halt schon genial, dass man da halt so viel noch rausholen kann.
Machst dann quasi Kraftwett mit Geschwindigkeit?
Ja, genau. Also Schnelligkeit ist bei uns halt auch sehr wichtig im Kraftrennen.
Und das erfolgreich.
Genau.
Hast du aber mal mit der Angleittechnik angefangen oder hast du von vorne reingedreht?
Nee, ich habe am Anfang auch, bin ich so rückwärts angelaufen, aber das waren, würde ich sagen, 3 Monate oder so.
Ja.
Denn als ich halt auch das erste Mal dann zu Peter gegangen bin, hat er direkt gesagt, nee, hör auf damit, du drehst jetzt. Und seitdem drehe ich halt. Und am Anfang habe ich eben noch die Fünfvierteldrehung gemacht, hat man dann halt eine Vierteldrehung ist da weniger. Das ist auch die Drehung, wo Nico mit angefangen hat. Und irgendwann bin ich dann halt auch auf die Sechsvierteldrehung umgestiegen, weil man da halt noch ein paar Zentimeter oder noch mehr Weite halt auch rausholen kann.
Nehmt ihr jedes Training oder jeden Wettkampf, nehmt ihr das auf, damit dir dein Trainer hinterher sagen kann, ja, das war jetzt aber noch nicht so richtig.
Also ich nehme nicht jeden Stoß auf. Klar, das ist immer sinnvoll, so sich aufzunehmen und dann zu sehen, eben was man besser machen kann. Aber mein Trainer eben, der sitzt dann immer neben dran, während ich stoße, und dann immer nach jedem Stoß besprechen wir, was ich besser machen kann und so. Also Nico ist da ein bisschen anders. Der nimmt sehr viele Stöße auf und guckt sich das auch immer an, aber ich höre da im Moment eher noch so auf meinen Trainer und höre halt, was er meint, was ich besser machen kann. So.
Ah, der Nico, der hört gar nicht mehr auf seinen Trainer.
Doch, natürlich. Nico hört auch noch auf seinen Trainer, aber ja, Nico will halt auch immer sehen, so was er da fabriziert, und ja, das ist auch gut so.
Du, ich habe schon gesagt, du bist erst 21,
Er
ist noch jung, ja.
Ja, also für unseren Leistungssport oder fürs Kugelstoßen, das stimmt, das ist jung. Wenn ich jetzt mal so angucke, in meiner Startklasse sind Leute irgendwie, die schon 34 oder 35 sind. Und da Ja, da hoffe ich auf jeden Fall, dass ich das auch noch so lange machen kann.
Du hast noch über 10 Jahre vor dir.
Natürlich, und ja, das Wichtigste ist halt einfach die Gesundheit und dass man irgendwie fit bleibt und sich möglichst nicht verletzt. Und ja, das ist, also das sehe ich halt immer so am wichtigsten.
Mhm. Was hattest du schon Verletzungen, wo du jetzt gesagt hast, das hätte mich arg zurückgeworfen, oder?
Also keine schweren Verletzungen, würde ich sagen. Aber klar, letztes Jahr war es mal so, dass ich voll Ellenbogen hatte, also Ellenbogenprobleme. Da konnte ich dann auch eine Zeit lang nicht so stoßen und das wirft dann einen halt schon ein bisschen zurück so. Und ja, im Moment ist es bei mir der Rücken. Also ich hoffe, dass das wieder besser wird. Mhm. Ja, aber.
Aber trotz Rücken. Bei den Weltmeisterschaften Gold geholt.
Ja, trotz Rücken. Also ja, irgendwie geht es immer. Ja, ich meine, im Wettkampf ist es natürlich auch immer so, da hat man so ein gewisses, also da hat man ja auch immer Adrenalin und so. Und ja, so Schmerzen, das lindert natürlich die Schmerzen. Und man kann sich natürlich dann voll auf den Wettkampf fokussieren. Also da geht es dann schon. Aber jetzt zum Alltag, da ist es manchmal ein bisschen anders.
Da kommt dann morgens der Rücken und sagt, Morgen.
Bei mir ist es eher abends. Bei mir morgens ist der Rücken irgendwie gut und abends ist es immer schlechter. Also.
Das spricht für deine Matratze, würde ich sagen.
Ja, ich muss jetzt mal gucken, was das genau ist und mal abchecken lassen.
Eine arge Laienfrage habe ich noch.
Mhm.
Ich hoffe, die ist nicht... Also nimm sie bitte nicht blöd auf, aber du hast kürzere Arme jetzt als ein wenig Behinderter oder weniger Behinderter.
Ja.
Wie machst du das mit den Sportgeräten? Wie machst du das mit Krafttraining? Nimmst du genau dieselben? Ist dann nicht der Scheitelpunkt falsch oder?
Also bei meinen Geräten, die ich immer benutze, also ich mache halt viel Bankdrücken, Kniebeugen und so, und da ist es absolut gar kein Problem für mich oder für uns Kleinwüchsige. Da kann man ja die Höhen und so kann man individuell halt einstellen. Jetzt klar, wenn man irgendwas macht, wo man irgendwie höher drankommen muss, irgendwie so, da muss man dann halt irgendwie gucken, wie man das löst. Am besten halt irgendwie was nehmen, wo man draufstehen kann oder so. Aber ja, es gibt da irgendwie, also es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und wir können alle Dinge auch so machen, wie halt weniger Behinderte, sag ich jetzt mal.
Was drückst du denn dann so, wenn du Bankdrücken machst?
Im März habe ich noch 120 mit 5 Wiederholungen gedrückt. Mhm. Und jetzt vor Paris ging irgendwie nicht mehr so viel, da habe ich dann 115 auch auf 5 Kilo.
Ja gut, das ist ja jetzt nicht arg viel.
Ja, 5 Kilo, das stimmt.
Ja.
Das ist jetzt nicht so viel.
Wie viel trainierst du dann tatsächlich auf Kraft? Und wie viel, was sind so andere Stellschrauben, würde ich jetzt mal sagen, die im Training wichtig sind, außer Kraft?
Ja, also ich trainiere jeden Tag Kraft und neben der Kraft sind natürlich auch ist natürlich auch noch wichtig, die Schnellkraft zu haben. Und die trainiert man dann eben auch mit Sprüngen oder Sprints und so. Und dafür braucht man dann ja auch keine Geräte.
Also auch viel mit Eigengewicht dann stellenweise?
Ja, also Sprünge und Sprints macht man ohne Gewichte, denn nur mit Eigengewicht. So die meiste Zeit benutzt man dann halt schon Geräte, so halt, um jetzt halt Bankdrücken, Kniebeugen und das alles zu machen.
Du bist jetzt Weltmeister geworden. Unsere Zuhörer haben es vielleicht schon mitbekommen. Was sind deine Ambitionen für die Paralympischen Spiele in Paris?
Ja, auf jeden Fall ein Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder eine Medaille zu holen.
Aha,
ich will jetzt nicht sagen, dass es Gold sein soll, weil, keine Ahnung, dann mache ich mir wieder selber Druck. Nee.
Ja.
Also ja, Gold wäre natürlich schon das Ziel irgendwie auch, aber ja, ich konzentriere mich da am besten auf mich selber so im Wettkampf auch und auf dem Weg nach Paris. Und ich glaube, da kann man dann die beste Weite auch rausholen.
Unsere Zuhörer und alle, die interessiert sind, können dich begleiten auf deinem Weg nach Paris, auf Instagram sicherlich.
Ja, genau. Soll ich den Namen sagen?
Ja.
Ja, also mein Name ist Janis Fischer 1. Ja, ihr könnt mir gerne folgen auf dem Weg nach Paris.
Ja, du bist auch sehr aktiv.
Ich
immer mal
sehr
wieder.
Freuen. Ja, also im Moment würde ich eher behaupten, nicht so aktiv. Ich mache halt immer ab und zu ein paar Beiträge, wenn was Wichtiges passiert ist oder so, jetzt bei der WM ein paar mehr. Aber ja, könnt mir gern folgen. Würde mich
also
freuen.
Auch noch so was Oldschool-mäßiges wie ein Facebook-Profil oder
nee,
nur Insta?
Nee, Facebook, okay. Facebook nutze ich nicht.
Facebook ist jetzt, wissen wir es, Facebook ist sowas von out.
Das ist zu oldschool für mich.
TikTok dann vielleicht?
Nee, TikTok
okay,
auch nicht.
Okay, also gut, wir bleiben
da
bei Instagram.
Haben wir schon viele Leute irgendwie gesagt, ey, mach doch mal TikTok.
Ja, das wäre bestimmt
so,
cool.
Nee, ich bin da glaube ich nicht so drin in der TikTok-Szene, nee. Aber ja, mal gucken.
Was,
vielleicht kommt sie ja
vielleicht
irgendwann.
Vielleicht hören wir ja noch was.
Ja, vielleicht hört ihr ja mal irgendwas noch dabei. Ja.
Dann dürft ihr uns auch gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Für Feedback gerne melden unter info@sportregion-stuttgart.de. Unsere Homepage ist sportregion-stuttgart.de. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Es
Dank
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Danke.
Ich hoffe, die Nebengeräusche waren nicht so schlimm. Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier im Nebenraum auf der Waldau bei den Stuttgarter Kickers im Club-Restaurant und gehen jetzt zum nächsten Termin. Vielen Dank, viel Glück, viel Erfolg für das nächste Jahr und für alles, was noch kommt.
Ja, vielen Dank.
Und dann bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.